Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Martina Weihrauch, die Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Guten Tag, Frau Weihrauch.
Guten Tag, liebe Frau Schäfer.
Jetzt blicken wir gemeinsam auf die Woche, auf die vergangene Woche und auch auf diesen Tag in dieser Mittagsstunde an diesem Samstag, 23. November. Wenn Sie auf die vergangene Woche blicken, was haben Sie für einen Moment erlebt, der Sie vielleicht, frage ich mal, besonders berührt hat?
Mich hat der Mord an Fritz von Weizsäcker sehr berührt, wirklich tagelang. Und ich habe mich natürlich gefragt, was kann man tun in der Gesellschaft, um das zu verhindern? Wahrscheinlich nichts. Aber mich hat natürlich auch sehr berührt, dass da ein Polizist dazwischen sprang und sich engagiert hat.
Ihn retten wollte.
Aber es hat natürlich leider seinen Tod nicht verhindern können.
Ja, in der Tat. Das hat uns auch hier in der Redaktion natürlich berührt. Hat uns vielleicht insgesamt auch nochmal die Endlichkeit des Lebens vor Augen geführt?
Auf jeden Fall. Und man muss natürlich deutlicher fragen, was tue ich jeden Tag? Wie fülle ich mein Leben sinnvoll? Das kommt dann natürlich hoch.
Martina Weihrauch hier zu Gast in dieser Stunde. Wir werden die Themen des Tages besprechen und tatsächlich auch nochmal über den Tod sprechen am Ende der Sendung. Denn Forscher haben es wohl geschafft, den Alterungsprozess aufzuhalten oder werden es in Zukunft schaffen, vielleicht sogar umkehren. Aber gleich als erstes reden wir mal über den CDU-Parteitag in Leipzig. In Leipzig ist heute weiterhin der Parteitag der CDU, der weitergeht. Heute früh hat CSU-Chef Markus Söder gesprochen. Er hat die Gemeinsamkeit und die Geschlossenheit der Union beschworen.
Jetzt gebe ich zu, wir haben den Familienstatus immer wieder mal über all die Jahrzehnte stärker herausgefordert. Und wir haben die Jahre 2015 bis 2018 keine leichten Jahre gehabt. Und jetzt unabhängig davon, wer glaubt, immer recht zu haben, es war am Ende weder für uns, ich glaube auch nicht für euch und vor allen Dingen nicht für unsere Anhängerinnen und Anhänger in ganz Deutschland ein gutes Signal, wenn sich Schwestern dauerhaft streiten. Wenn wir nicht in der Lage sind, gemeinschaftlich zu arbeiten, wie sollen dann die Menschen Vertrauen haben in diese große politische Familie?
Da hat er recht, würde ich sagen. Wenn sich Schwestern dauerhaft streiten, dann verlieren sie Vertrauen, oder Frau Weihrauch?
Ja, das ist aber natürlich auch das Dilemma, in dem wir momentan stehen, dass natürlich Gemeinsamkeit und Geschlossenheit was ganz anderes ist als Kontroverse, die aber die Kreativität und auch das Einigen über Zukunftsaufgaben letzten Endes herausfordert. Also man ist auch in diesem Widerspruch befangen, als Volkspartei sowieso. Und dann müssen wir uns natürlich auch erinnern, die Gemeinsamkeit und Geschlossenheit zwischen CDU und CSU war natürlich massiv gestört durch Herrn Seehofer und die unterschiedliche Konzeption zur Flüchtlingspolitik.
Und da ist ein bisschen Ruhe eingekehrt.
Natürlich ist da Ruhe eingekehrt, weil natürlich auch viele Regelungen jetzt erfolgt sind.
Und weil weniger Flüchtlinge ins Land kommen.
Genau.
Die Rede des Parteitags, wird man wahrscheinlich in der Rückschau sagen, die hat gestern die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gehalten. Und am Ende dieser Rede sagte sie, wir hören es nochmal.
Wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Weg, den ich gemeinsam mit euch gehen möchte, nicht der Weg ist, den ihr für den richtigen haltet, dann lasst es uns heute aussprechen. Und da lasst es uns heute auch beenden. Hier und jetzt und heute.
Hier und jetzt und heute. Daraufhin hat sie dann viel Applaus gekriegt, Annegret Kramp-Karrenbauer, mehrere Minuten lang. Aber Frau Weihrauch, ich weiß nicht, wie Sie das sehen. So oft kann man ja die Vertrauensfrage nicht stellen. War es nun mutig von ihr, sie so zu stellen, oder war es unklug?
Also ich fand das stark. Und zwar deswegen, weil sie damit offensiv eigentlich sich positioniert hat gegen diese Situation, die in den Medien und sozialen Netzwerken ja heraufbeschworen wurde und gesagt wird, du bist eine schwache Frau, schon der Tonfall ist unerträglich, im Vergleich zu Merkel hast du gar nicht das Profil. Wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre, hätte ich das auch so gemacht. Denn wenn wirklich massiv man ihr entgegengetreten wäre, hätte sie wirklich sagen können, so, dann macht's doch alleine. Und dann sollen doch die Krakeler, die mir ständig hier Schwierigkeiten machen, sollen die doch übernehmen.
Aber es wird ihr mal immer wieder vorgeworfen, dass sie so Überraschungscoups immer wieder anbringt. Zum Beispiel 2012 hat sie im Saarland die Jamaika-Koalition beendet. Dann ist sie 2018 ja einfach so als Generalsekretärin nach Berlin gegangen, hat ihr Ministerpräsidentinnenamt im Saarland aufgegeben, ist Verteidigungsministerin geworden, obwohl sie vorher sagte, sie ist eigentlich mit dem Amt der CDU-Chefin ausgelastet. Das waren ja alles so überraschende Wendungen.
Ja, aber was erwarten wir denn von Leuten? Wenn sie sozusagen kontinuierlich agieren, sind sie langweilig. Und wenn sie sich dann überlegen, dass hier und da auch die Richtung geändert werden muss, dann sind sie unzuverlässig und langweilig. Also ich finde das nicht. Ich finde das interessant. Ich finde das wichtig. Und ich finde es auch wichtig, dass eine Partei ihrer Vorsitzenden auch den Rücken stärkt.
Und das hat auch gestern einer getan, der das bislang nicht so wirklich getan hat, nämlich Friedrich Merz. Wir hören mal, was er eingangs sagte, als er seine Rede begann.
Wir sind loyal zu unserer Vorsitzenden, zu unserer Parteiführung und zur Bundesregierung, die wir seit über 50 Jahren tragen. Und das waren gute Jahre für Deutschland.
Friedrich Merz. Im Grunde hat er ja auch eben nach diesem starken Wort von Annegret Kramp-Karrenbauer gar nicht mehr die Chance gehabt, sich jetzt in diesem Moment als Rivalen ins Spiel zu bringen, oder?
Naja, aber das war ja jetzt eine taktische Formulierung, würde ich sagen. Also Herrn Merz traue ich da nicht von 12 bis Mittag, muss ich ganz ehrlich sagen. Der weiß ganz genau, dass das nächste Jahr, wenn wir nicht neue Wahlen haben werden, auch schwer wird, weil natürlich programmatisch auch jetzt Pflöcke eingeschlagen werden müssen. Und dann sitzt er natürlich wieder und versucht anzugreifen. Die Frage, ob man ihm das dann noch glaubt. Ne? Also ich finde, Herr Merz ist ein Mann von gestern und eigentlich nicht Garant für eine seriöse Politik.
Mhm. Aber nochmal die Frage, wenn jetzt Annegret Kramp-Karrenbauer nochmal in die Bredouille geraten sollte und Herr Merz, wie Sie sagen, nochmal angreifen sollte, was kann sie denn dann nochmal tun? Dann muss sie ja dann doch irgendwann wirklich überzeugende Regierungsarbeit leisten.
Genau, Sie beantworten die Frage, die Sie selbst gestellt haben. Sie muss Konzepte vorlegen, sie muss Vorschläge machen, die tragbar sind. Und das ist in der Politik gar nicht so einfach, weil die Fragen natürlich alle sehr komplex sind.
Ja, und da hat man gemerkt, gestern bei der langen Rede, die sie hielt, dass von vielen Beobachtern nachher gesagt wurde, naja, so einen richtig roten Faden hatte diese Rede nicht und eine Vision auch nicht.
Ja, aber diese Schwäche und die intellektuelle Unschärfe, die haben wir natürlich in Deutschland überall. Und das liegt natürlich an ganz vielen Geschichten. Das liegt daran, dass wir was gegen die Auflösung der Europäischen Union machen müssen, dass wir große Fragen haben im internationalen Maßstab, dass wir nicht besonders zuverlässige Partner haben, Stichwort Trump, Stichwort Erdogan, Stichwort Brexit. Und auch das Verhältnis zu Frankreich neu justiert werden muss. Das heißt, wir sind in einer Situation des nicht mehr die alten Strukturen und noch nicht die neuen. Und da muss man natürlich jetzt Farbe bekennen. Ich glaube, die Probleme sehen alle. Aber die Frage ist, wer zieht jetzt mit?
Aber wäre so ein Parteitag dann nicht die geeignete Bühne gewesen, um eben diese Themen, die Sie jetzt angesprochen haben, wirklich klar zu benennen und ein paar Ideen dazu
zu formulieren?
Ich würde
sagen, klar benannt wurden sie. Aber die Ideen der Lösung sind noch zu unscharf. Es liegt aber natürlich auch daran, weil bundespolitisch auch immer noch so ein Katz-und-Maus-Spiel ist. Wir sehen, dass die SPD auf der Suche ist, auf der Suche nach einer neuen Führung, wo dann natürlich auch die Frage ist, wie loyal steht man dann auch dazu? Also wir sind momentan in der Suche und wir haben nicht mehr viel Zeit, diese Suche zu beenden, wie auch uns internationale Denker wie zum Beispiel Timothy Gordon Ash ins Stammbuch schreiben.
Die NPD darf heute ab 14 Uhr in Hannover gegen kritische Journalisten und auch gegen den Rundfunkbeitrag demonstrieren. Die Polizei in Hannover hatte diese Demo eigentlich verbieten wollen, aber dieses Verbot sei nicht verhältnismäßig. Das hat das Verwaltungsgericht Hannover entschieden und das hat gestern Abend das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg auch nochmal bestätigt. Die Polizei hat das wirklich ganz anders gesehen. Wir hören hier mal Volker Kluwe, Polizeipräsident in Hannover.
Wenn wir mal berücksichtigen, dass psychische Gewalt im Sinne von Rache bereits durch den Aufruf zur namentlichen Nennung von Journalisten sowie Lieferung entsprechender Lichtbilder und die ausdrückliche Veröffentlichung der betreffenden Person in den sozialen Medien ausübt, dann ergibt sich für uns insgesamt aus dieser Versammlung heraus ein fundamentaler Angriff auf die Pressefreiheit.
Das sagt Volker Kluwe. Wie sehen Sie das, Frau Weihrauch?
Tja, das ist schwierig zu verstehen, aber hier spielt die große gerichtlich immer wieder unterstrichene Stärke des Meinungsfreiheitsgebots des Grundgesetzes eine große Rolle und auch des Urteils des Bundesverfassungsgerichts über das Nichtverbot der NPD. Das heißt für alle als Konsequenz, wenn jetzt diese Demonstration stattfindet, Kopf einschalten, Hintern hoch, sich mit den kritischen Kollegen solidarisieren. Und man muss auch sagen, es hat auch damit was zu tun, dass wir uns für die vierte Gewalt einsetzen. Und wir sehen, dass auch die Feinde der Demokratie Stichwort NSU und Stichwort Lübcke, ermordet werden. Das heißt, ich finde das großartig, wie sich da die Polizei einsetzt. Und weil ich hier meine Möglichkeit habe, möchte ich mich herzlich auch bei der Polizei bedanken für unsere Arbeit. Denn immer wenn wir Themen des Rechtspopulismus, Themen des Rechtsextremismus auf die Tagesordnung setzen in der politischen Bildung, werden von uns Veranstaltungen gemeinsam mit der Polizei abgecheckt. Und sie schützen uns dann auch vor Angriffen, sitzen mit im Publikum bzw. sichern den Veranstaltungsort ab.
Sie leiten eben die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung. Das heißt, genau das sind die Erfahrungen, die Sie machen, dass Sie auch diese Absicherung brauchen.
Ja, wir brauchen diese Absicherung. Das hat sich also in den letzten 5, 6, 7 Jahren stark verändert. Auch Kollegen, die hier namentlich genannt wurden, wie Speit, Jansen, Röpke, die sind regelmäßig bei uns vor Ort. Wir solidarisieren uns auch, nehmen ihre Themen auch auf, diese unbequemen Themen, die auch wehtun, und suchen die Auseinandersetzung auch mit den Rechtsextremisten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich würde mich das auch nicht so trauen und so offensiv sein, wenn ich nicht wüsste, dass mich die Polizei schützt. Mhm. Und die weiß natürlich, was da auf dem Spiel steht, weil sie es täglich erleben.
Ja, und die Polizei in Hannover hatte eben auch gesagt, es ist aus Sicherheitsgründen geboten, diese Demo zu verbieten. Aber eben, wie gesagt, die Gerichte sehen es anders. Wir hören hier nochmal Burkhard Lange, den Sprecher des Verwaltungsgerichts in Hannover.
Die Kammer geht schon davon aus, dass von der Kampagne der NPD insgesamt und auch von dieser Versammlung einschüchternde Tendenzen ausgehen können. Aber nicht aus der Versammlung als solcher, sondern eher durch den gesamten Kontext. Und die Kammer ist der Auffassung, dass eine solche mittelbare Wirkung gegenüber dem Journalismus und den Journalisten nicht ausreicht, um ein Verbot zu rechtfertigen.
Also eine mittelbare Wirkung reicht nicht aus. Ja,
ja, das ist bitter. Und weil es so ist, finde ich, ist eben dann hier auch die Zivilgesellschaft gefragt, Farbe zu zeigen und sich hinter die Journalistinnen und Journalisten zu stellen.
Und jetzt wird es ja auch Kundgebungen geben oder eine zentrale Kundgebung gegen die NPD, zu der in Hannover auch aufgerufen wurde. Aber ich weiß nicht ganz genau, die NPD demonstriert, man demonstriert dagegen. Ist das wirklich der Weg, um gegen die NPD vorzugehen? Oder brauchen wir nicht tatsächlich politische Bildung, so wie Sie sie anbieten?
Na, es gibt nicht den einen Weg. Natürlich brauchen wir politische Bildung, aber viele gehen ja auch nur zur Demonstration, weil sie sozusagen die Einsicht haben in diese Notwendigkeit, warum eben ein kritischer Journalismus wichtig ist. Und ohne diese Journalisten, die hier auch namentlich genannt wurden, wüssten wir auch über das Innenleben der NPD, der Rechtsextremisten, der Rechtspopulisten und der Rechtsterroristen nichts. Denn wer hat denn den NSU-Skandal zum Beispiel aufgedeckt? Das waren ja diese Personen.
In Frankreich, in Paris, wollen die Frauen heute Nachmittag auf die Straße gehen, und zwar gegen Femizide, also gegen Morde an Frauen, die oft die Partner begehen. Wir hören mal hier, was sie im Internet sagen.
Samedi 23 November, Rendezvous National à Paris pour marcher contre les violences sexistes et sexuelles.
Rendezvous sur noustoutes.org et sur l'événement Facebook de la marche pour y participer.
Also heute Nachmittag Rendezvous für diese Demonstration. Hashtag NewToot heißt die Überschrift, wir alle also übersetzt. In diesem Jahr hat es mindestens schon 115 Femizide in Frankreich gegeben. Im gesamten vergangenen Jahr waren es 121. Wären Sie, Frau Weihrauch, Französin und heute in Paris, würden Sie auch mit auf die Straße gehen?
Ich würde auf jeden Fall mit auf die Straße gehen, weil ich finde, dass das ein Zustand ist, der wirklich angeprangert wird. Und ich wusste es auch nicht, dass sich Spanien mit diesem Problem schon eher befasst hat und massive Maßnahmen eingeleitet hat und dass die Todesfälle, die in diesem Kontext passieren, da massiv runtergegangen sind.
In Spanien ist das auch ein Straftatbestand?
Ja, es gibt einen Straftatbestand eines machistischen Verbrechens. Das ist also im Strafgesetzbuch da nochmal konkreter dargestellt. Das ist aber auch erst auf Druck der Frauen geändert worden.
In Mexiko ist das auch so, seit 2012. Und jetzt gibt es ja zum Beispiel auch in Deutschland Stimmen, die Linke zum Beispiel, die sagt, wir müssten auch in Deutschland konsequenter gegen Frauenmörder vorgehen und das deutsche Strafrecht tue das nicht konsequent genug, und sie fordern eben diesen eigenen Straftatbestand. Sie sind ja Juristin. Ist das wichtig?
Also ich glaube, das Recht natürlich auch dann ein wichtiges Symbol darstellt. Wir haben ja auch den Straftatbestand der Vergewaltigung in der Ehe vor einigen Jahren eingeführt, dass also Vergewaltigung in der Ehe strafbar ist, was vorher nicht der Fall war. Das heißt, man nähert sich auch dem intimsten Teil, den Menschen haben, nämlich die Familie, und duldet sozusagen Verbrechen in diesem Kontext nicht. Das finde ich sehr wichtig und finde ich auch ein sehr wichtiges Signal. Wichtig ist vor allen Dingen, dass die Sichtbarkeit dieser Problematik vorhanden ist und das nicht unter den Teppich gekehrt wird. Denn wir wissen ja, dass viele Frauen, denen Gewalt angetan wird, auch innerhalb der Familie, vor Anzeigen zurückschrecken. Warum? Weil sie natürlich auch gleichzeitig die Auflösung dieser Familie fürchten und diese Konflikte fürchten. Und da muss man natürlich Frauen den Rücken stärken. Und ich finde das sehr wichtig, dass da eine Sichtbarkeit passiert. Mhm. Und die passiert aber natürlich auch, wenn Frauen als Politikerin sich für diese Fragen einsetzen.
In Deutschland ist das Problem sogar noch größer als in Frankreich. Also zum Beispiel 2017 waren es 147 Femizide laut BKA. Fast jeden zweiten bis dritten Tag eine Tote. Fast 114.000 Frauen wurden insgesamt 2017 Opfer von sogenannter Partnerschaftsgewalt. Also es ist wirklich eine Sache, die dringend, wie Sie sagen, betrachtet werden muss und wo wir unser Augenmerk drauf legen müssen.
Vor allen Dingen, weil die Dunkelziffer ist sicherlich sehr hoch, weil es eben in diesem geschützten Bereich ist. Und ich bin eben dafür, dass also deutlich wird, dass Frauen sich politisch engagieren müssen, dass Frauen auch mehr als Politikerinnen in Erscheinung treten müssen, weil ich der Meinung bin, dass nur wenn Frauen auch diese Interessen in der Öffentlichkeit, in den Gesetzgebungsorganen, in den Vertretungen vertreten, dass dann auch das nur geändert wird.
Und das kann sein, dass Sie recht haben und dass es jetzt in Frankreich so viel Aufmerksamkeit erfährt, dieses Thema, das hat mit Emmanuel Macron, dem Präsidenten, zu tun, der gesagt hat, dass zivilisierte Auskommen zwischen Mann und Frau ist wichtig. La Grande Cause hat er das genannt in seinem Präsidentschaftswahlkampf 2017. Und es gibt eben dort die für Emanzipation zuständige Staatssekretärin Marlene Schiappa. Wer könnte das in Deutschland übernehmen?
Also da muss ich Ihnen ein Stückchen widersprechen. Ich glaube, dass es in erster Linie aufs Tableau kommt, weil sich eben Frauenorganisationen dafür einsetzen und schon jahrelang dafür eingesetzt haben. Gut, Macron hat es aufgegriffen, das ist okay.
Wahrscheinlich auch nicht von ungefähr getan.
Genau, ja. Also Macron ist nicht die Ursache, das wollte ich einfach nur noch mal sagen. Ich denke, da gibt es viele gute Frauen, die das könnten. Ich sehe eigentlich jetzt auch in unserer Bundesfamilienministerin eine, die das auf jeden Fall könnte. Es müsste noch mal stärker thematisiert werden. Und bei uns ist ja auch noch mal eine andere Situation durch den Föderalismus, dass letzten Endes auch die anderen Bundesländer Druck machen müssen auf die Bundesebene. Denn das ist natürlich ein Straftatbestand, der kann nur durch die Bundesebene geregelt werden. Das können die Länder nicht. Aber sie können eine Atmosphäre schaffen, wo diese Situation diskutiert wird und dann auch in die Gesetzgebung eingeht.
Und vielleicht kann man sich im Moment ein Beispiel da an Frankreich nehmen. Am Montag will die französische Regierung Ergebnisse eines runden Tisches gegen häusliche Gewalt vorstellen. Und heute Nachmittag eben die Demonstration der Frauen in Paris. Und Frau Weihrauch wäre dabei, wenn sie in Paris wäre. Weil Samstag ist, gucken wir nochmal zurück auch auf die Woche, sortieren also nicht nur diesen Tag, sondern ja, blicken zurück. Was ist uns aufgefallen? Unter anderem am Donnerstag die Studie der WHO, die ergeben hat, dass Jugendliche einen akuten Bewegungsmangel haben. Die jungen Menschen zwischen 11 und 17 Jahren bewegen sich nicht mal eine Stunde am Tag. Das hat mich sehr überrascht. Wie ist es Ihnen gegangen, Frau Weihrauch?
Das hat mich auch sehr überrascht, aber das hätte ich nicht gedacht. Aber eigentlich haben wir das als Gesellschaft natürlich alle, dieses Bewegungsproblem.
Also ich falle wahrscheinlich da ein bisschen raus, weil ich muss mich bewegen.
Ich muss mich auch bewegen.
Also wenn ich vom Arbeiten komme, muss ich erstmal ein bisschen laufen, sonst fehlt mir was.
Ja, die Frage ist, ob es eine Kultur des Sports und der Bewegung gibt bei uns und das eher nicht. Also wenn wir nach Amerika schauen, haben wir das ja da eher. Da ist jeder in irgendeinem Sportverein oder unterstützt das. Mhm. Aber die Frage ist, kommen wir dahin und was muss man für einen Geist entwickeln, dass man sich bewegt? Ich bin zweimal in der Woche im Fitnessstudio, weil ich mich auch sonst unwohl fühle. Mhm. Bewegung ist ja auch was mit Wohlgefühl, hat das zu tun, aber nicht bei jedem.
Ja, aber vielleicht, wenn man dran gewöhnt ist, dann baut sich das Wohlgefühl genauso auf. Könnte sein.
Also ich kenne es ja durch meine Enkelin, die wird jetzt 5, die ist in einem Bewegungskindergarten. Die bewegt sich auch wahnsinnig gerne. Das macht ihr Spaß. Und ich finde auch wichtig, dass man darauf achtet, weil wir natürlich wissen, dass das auch was mit unserem Gehirn macht. Aber auch andere Disziplinen, wie zum Beispiel Musik machen, singen, Kunst machen, sich bewegen oder handwerken, sind sozusagen wegen der Computeraffinität und natürlich auch des Unterhaltungssogs, was das Internet ausübt, sind natürlich im Rückmarsch. Und ich finde, wir sollten dagegen steuern, aufgrund unserer Lebensqualität, aber auch aufgrund der Zukunft unserer Gesellschaft.
Also um Lebensqualität zu steigern und um Zukunft möglich zu machen. Ich würde mal gerne zitieren, was der Deutsche Lehrerverband jetzt heute gesagt hat, was heute veröffentlicht wurde. Ja, es würde eine Sportfaulheit der deutschen Kinder geben und der Jugendlichen. Und das würde man auch sehen an der Fitness der Schüler im Sportunterricht oder an Wandertagen. Ich weiß nicht ganz genau, wie man sich das vorstellen muss, ob dann Kinder gar nicht mitgehen wollen zum Beispiel, wenn wirklich gewandert wird am Wandertag. Aber jetzt könnte man sagen, gut, dann ist die Schule eben auch verpflichtet, mehr Sport in den Unterricht einzubauen. Da aber sagen die Lehrer, nein, das möchten sie nicht, denn dann müsste eine andere Unterrichtsstunde dafür wegfallen.
Na, das sind ja natürlich immer die Konkurrenzen zwischen den Fächern in der Schule. Ich finde es aber wichtig, dass wir da auch einen Paradigmenwechsel vielleicht im Kopf vornehmen und dass wir fragen, was muss die Schule vermitteln? Sollte sie und auch der Kindergarten, sollten sie nicht auch Techniken der Wissensaneignung vermitteln und sagen, aber gemeinsam wird eben Musik gemacht und gemeinsam wird Sport gemacht. Ich sehe das mit großer Freude bei meiner Enkelin, die eben auch eine Waldwoche hat im Sommer und dann praktisch eine Woche lang mit ihren kleinen Freunden aus dem Kindergarten im Wald ist, was unheimlich viel macht mit den Kindern, was Achtsamkeit betrifft, was Fantasie betrifft und auch was Sinnlichkeit betrifft.
Mhm. Lebensfreude wahrscheinlich in vielen Momenten. Sie haben vorhin die USA schon erwähnt. In den USA haben die Kinder verpflichtend eine Stunde Sport am Tag in der Schule. Also da hat die WHO die USA gelobt. Da geht das.
Es geht überall, wenn man will. Es ist die Frage des politischen Willens. Ja. Und auch des Drucks von unten, dass die Eltern sagen, wir machen das so nicht mehr mit.
Jetzt könnte man natürlich auch fragen, warum denn Kinder auch nachmittags scheinbar offen nicht so viel mehr unterwegs sind. Ob sie dann eben im Hort sind und dann noch Hausaufgaben machen müssen, schlicht keine Zeit haben. Oder ob das auch daran liegt, dass eben unsere Umwelt so verbaut ist, dass man eben auch nicht gerne rausgeht, wenn man zwischen Autos und Lastern sich nur bewegen kann.
Ja gut, aber das ist ja die Sicht der Stadt. Wir wissen ja, dass aber die Masse der Menschen leben ja in Kleinstädten und auf Dörfern und eben nicht in Großstädten. Und da ist die Frage, was es für Angebote gibt. Aber ich denke, dass es mehr an dem Geist liegt, dass man sich fragen muss, wo liegt die Lebensqualität, wo ändern wir was oder sind wir das Land der Dichter und Denker, die eben im Sessel sitzen und lesen und am Computer.
Ich wollte gerade fragen, lesen wir wirklich oder sind wir nicht viel mehr am Smartphone und daddeln?
Ja, aber Smartphone, weil ich es eben auch sehr stark nutze, ist eben nicht nur Daddeln. Natürlich ist die Verführung groß, weil es natürlich der Unterhaltungseffekt da ist. Aber wir lesen natürlich, also ich zum Beispiel lese mehrere Zeitungen auf meinem Smartphone. Und es ist natürlich dann auch so eine Gemütlichkeit, die eintritt. Je weniger man überhaupt gewohnt ist, sich zu bewegen, umso mehr gewöhnt man sich natürlich auch an diese Daseinsform. Ja, also man sollte das hier und da sprengen. Aber die Frage ist, ist der gesellschaftliche Wille dafür da?
Der ist da, denke ich mir. Hoffe ich mal. Sie gehen zweimal ins Fitnessstudio, ich gehe immer wieder durch den Park. Ich finde Bewegung, wie Sie sagen, wirkt sich gut aus, auch auf den Geist. Man hat nämlich kreativere Ideen.
Ich fahre ja auch kein Auto. Ich fahre jeden Tag mit einem ÖPNV zum Dienst und bewege mich am Tage dann auch viel.
Es scheint die Sonne hier ins Studio hinein. Wir werden fast ein bisschen geblendet. Das ist ein guter Moment, um über den Tod mal nachzudenken, habe ich gedacht. Was denken Sie?
Ja.
Könnte man?
Sollte man öfter.
Der Spiegel titelt heute Sterben ohne mich und berichtet darüber, wie Forschern das Altern aufhalten wollen. Das Alter von Fruchtfliegen und Mäusen kann herausgezögert werden, steht da. Und im Blut junger Mäuse ist eine Art Jungbrunnensubstanz nachgewiesen worden. Genaueres kann ich dazu leider nicht sagen. Aber natürlich spielt dieser Artikel mit diesem Wunsch, unser aller Wunsch, lang zu leben, womöglich viel länger zu leben als bisher. Vielleicht eines Tages, dass die Menschen 130 Jahre alt werden wollen. Ist das auch ein Wunsch, den Sie hegen?
Nein, den Wunsch hege ich überhaupt nicht. Und ich habe es noch geschafft, als ich gehört habe, dass wir heute darüber reden wollen, diesen Artikel des Spiegel, der ab Montag in den Kiosken sein wird, zu lesen. Und was ich eigentlich am schlimmsten fand in diesem Artikel ist, dass ein amerikanischer Senior äußert, dass das Alter als Kränkung empfunden wird. In einer Welt, wo das Jungsein en vogue ist und man sich nicht damit abfinden will. Und das bestürzt mich doch sehr, weil ich mich frage, was haben diese Menschen für ein Menschenbild? Mhm. Was haben sie für eine Ethik? Und als Christin für die, die Ebenbildlichkeit Gottes da auch noch mit reinspielt, also auch noch einen religiösen Fakt hat, finde ich das also ziemlich problematisch.
Weil Sie sagen würden, das Alter kann man eigentlich nicht als Kränkung betrachten, sondern es ist eben eigentlich wertfrei, ein Stadium, das das menschliche Leben eben mit sich bringt?
Es ist nicht nur wertfrei, sondern ich finde es unheimlich wertvoll, dass wir eine Gesellschaft sind, die praktisch von verschiedenen Generationen getragen wird und auch mit der Endlichkeit des Lebens, mit der Mitmenschlichkeit, mit dem imperfekten Menschen leben muss, aber das auch als eine Herausforderung sieht, eine Qualität des Lebens zu gestalten. Für mich ist die Qualität des Lebens nicht gesund, 140 Jahre alt zu werden. Mhm. Denn die eigentlichen Fragen, die unsere Gesellschaft bewegen müssen, wie zum Beispiel auch die Fragen der Einsamkeit, die sollten wir angehen. Denn in diesem Artikel, deswegen komme ich jetzt darauf, wird ja ein Mann beschrieben, der in Sachsen-Anhalt jetzt 114 Jahre alt wurde und gesagt wurde, er hat stundenlang Woche für Woche aus dem Fenster geguckt und das hat er jetzt wunderbare 114 Jahre gemacht. Also da frage ich mich natürlich, was soll das? Mhm. Wir sollten uns eigentlich wirklich diesem Problem zuwenden.
Also wenn wir lange leben, dass es dann auch sinnvoll ist, meinen Sie? Also dass es keinen Sinn macht, wenn jemand nur aus dem Fenster guckt?
Genau. Also die Frage ist, welchen Sinn geben wir unserem Leben? Und die andere Frage ist auch, wenn man sozusagen alles das, was technisch möglich wäre, realisiert, was hat das auch für gesellschaftliche Konsequenzen? Also jetzt nicht nur religiöser und ethischer Art, sondern auch die Frage, wann endet denn dann die Kindheit? Sitze ich denn noch mit 30 am Frühstückstisch und erwarte, dass meine Eltern sich um mich sorgen? Also man braucht ja gar nicht erwachsen werden.
Ich glaube, dass diese Diskussion auch viel davon sozusagen vorangetrieben wird, dass es eben eine Angst vor dem Tod gibt. Man möchte lang leben, weil man nicht sterben möchte, weil das Sterben uns sozusagen ins Ungewisse führt. Wir haben heute früh mit einer Theaterwissenschaftlerin über dieses Thema auch gesprochen, denn auf der Bühne in Theatern wird ja sehr viel gestorben, ob es jetzt zum Beispiel in Madame Butterfly ist oder in der Kameliendame oder im Hamlet, Tod des Vaters, der Ophelia, da ist der Tod ja eigentlich wirklich allgegenwärtig. Heute ist Lars Eidinger wieder der Hamlet in der Berliner Schaubühne hier. Und wir haben also mit der Musik- und Tanzwissenschaftlerin der Universität Salzburg, Nicole Heitzinger, gesprochen. Hier ist, was sie gesagt hat.
Es ist etwas, was uns sehr prägt, weil wir uns mit diesen Toten ja identifizieren auf eine gewisse Weise oder vielleicht sogar unseren Tod erproben im Theater. Also das Theater wird ein Raum der Identifikation mit dem Tod, der ja immer auf seine Art und Weise unvorstellbar ist.
Ja, ich denke mir, das kann tatsächlich helfen, wenn man sich im Theater mit dem Tod identifiziert und das mal probt.
Ja, wir haben es ja auch nicht nur im Theater, wir haben es ja auch im Fernsehen, wir haben es natürlich auch in der Literatur und auch in der Musik, auf jeden Fall. Aber wir haben es ja geschafft, durch die Art und Weise unseres zivilisierten Lebens, in Anführungsstrichen, dass wir den Tod irgendwie nach außen delegieren, dass er nicht mehr Teil der Familie ist und dass wir sozusagen dann auch Schwierigkeiten haben, eben mit Verfall und mit dem Tod auch in unserer Familie. Und die Frage stellt sich ja immer wieder, wie nähern wir uns der Sache, wenn es Teil unseres Lebens und unserer Familie wäre, wie werden dann die Menschen, die sich auch intensiv darum kümmern, mit Kranken, mit alten Menschen umzugehen, unterstützt, finanziert? Also ich finde, das hat auch was mit dem Denken in unserer Gesellschaft zu tun. Und das Denken, wie es jetzt im Spiegel beschrieben wird, geht für mich in die falsche Richtung.
Sagt Martina Weihrauch. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren und mit mir auf den Tag und auch auf die vergangene Woche geblickt haben.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.